Ja, ich freue mich, heute Morgen hier stehen zu dürfen. Das Thema: Jesus, der wahre hohe Priester. Ich dachte so, wenn man die Dagmar fragt, die kann einem so richtig viel zu Tupperware erzählen. Kennt ihr so Frauen, die bei sich zu Hause so Partys geben und sich genau auskennen dann mit dem Punktesystem und mit den neuen Produkten? Also wenn du was zu Tupperware wissen willst, musst du die Dagmar fragen. Wenn du was zur Bundesliga wissen willst, dann fragst du am besten den Wolfgang Bühne. Da hat er richtig viel zu sagen. In Sachen Illuminati und Freimaurer vielleicht den Ulrich Sambrax fragen. Da hat er richtig viel zu sagen. Und in Sachen Kindererziehung und Eheführung den Ebi und die Erika Platte fragen. Da haben die richtig viel zu sagen. Aber wer hier unter uns hätte heute Morgen richtig viel zu sagen zu dem hohen Priester? Im Hebräerbrief, wir wissen nicht genau, wer ihn schrieb, da schreibt der Autor im Kapitel 5, über den haben wir viel zu sagen und ihm reicht der Platz fast nicht. Hebräer 5, Vers 11. Über 5 Kapitel. Und er sagt trotzdem, ich hätte noch mehr zu sagen. Und deshalb wird das heute Morgen auch eine etwas komplizierte Predigt, denn wie soll man den ganzen Stoff hier bewältigen? Über den haben wir viel zu sagen. In Hebräer 8 heißt es sogar im ersten Vers, das ist die Hauptaussage. Das ist das Kernstück, das ist die Quintessenz. Jesus, das ist unser hoher Priester. Darum geht es heute Morgen. Gestern Abend auf dem Nachhauseweg ging ich neben einer jungen Schwester, die auch hier ist, und ich fragte sie nach ihrem Beruf und so weiter. Sie stammt aus meiner alten Heimat, aus dem Hunsrück. Oder, das ist schon mehr Nahraum. Und dann sagte sie, mein Leben besteht eigentlich aus zwei Dingen. Aus Arbeit und aus Jesus. Und über meine Arbeit rede ich nicht gerne. Was bleibt da noch übrig? Deshalb rede ich viel und gerne von Jesus. Das geht manchen Leuten ein bisschen auf den Zeiger. Und das finde ich klasse. Wenn unser Herz erfüllt ist von dem, was wir hier hören, von dem einzigartigen, unvergleichlichen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte zu diesem Thema gar nicht so viel zu sagen. Jesus, der hohe Priester. Priester, ist das nicht eher so katholisch? Oder zumindest alttestamentlich. Und ich finde es beschämend, dass viele Christen da auch einen ganz großen Nachholbedarf haben zu diesem Thema. Ich war am Dienstag auf der Psychiatrie. Ich wollte einen Mann besuchen, der dort mit einer Psychose eingeliefert wurde. Und als ich mich da durchgefragt hatte durch die Station und an diesen abgesperrten Bereich komme und da klingle, da kommt die Stationsleitung. Ja, was wünschen Sie? Ja, ich möchte den besuchen. Sind Sie Betreuer oder Priester? Ja. Nach der Vorbereitung auf diesen Vortrag konnte ich sagen, ja, ich bin Priester. Ist uns das bewusst? Ich möchte den Vortrag heute Morgen in drei Teile untergliedern und nicht erschrecken. Der erste Teil ist viel länger als die anderen beiden. Der erste Teil lautet Jesus als König, Priester und Prophet. Der zweite Teil lautet, was bedeutet das für uns jetzt konkret, dass Jesus Priester ist? Und der dritte Teil, unsere Berufung als Priester. Also, Jesus als König, Priester und Prophet. Was bedeutet das, dass Jesus Priester ist? Was hat das für mich für einen Nutzen oder für eine Bedeutung? Und das dritte, sogar wir sollen Priester sein. Ich möchte euch zuerst ein bisschen die Nase lang machen. Wir waren vor wenigen Jahren in Schweden im Urlaub, zum ersten Mal. Und zwar hat uns eine Familie eingeladen auf eine Schäreninsel. Die war insgesamt nur so groß wie vielleicht das Gelände vom Felsengrund. Die war vielleicht so 100 mal 100 Meter, die ganze Insel, mehr nicht. Und dort wohnten wir mit zwei Familien, mit unseren Kindern. Und das war fast der schönste Urlaub meines Lebens. Und dort habe ich mir, die Kinder waren den ganzen Tag beschäftigt mit Spielen. Ich habe mir einen Tisch dahingestellt, so einen alten, verwitterten Tisch, einen Holzhocker da drauf gestellt. Und da hatte ich eine Kanzel, aber nicht zum Predigen, sondern ich wollte da draußen auf dieser Insel in der schönen Natur mit Blick aufs Meer die Bibel studieren, und zwar mit einer Zielstellung. Ich wollte gerne mal alle vier Evangelien am Stück durchgehen und diese Spur suchen, wo finden wir, dass Jesus König, Priester und Prophet ist. Und es hat mich begeistert. Es hat mich so in den Bann geschlagen, dass ich meiner Familie ganz verloren ging in diesem Urlaub. Aber ich wünsche euch auch solche Inseln. Ich wünsche euch solche intensiven Zeiten allein mit dem Meister. Und was ich damals auf dieser Insel entdeckt habe, das ist ein bisschen der Bestandteil von der Botschaft heute Morgen. Während ich ja die Evangelien durchkämmt habe, ist das wirklich so? War Jesus König, Priester und Prophet? Finden wir das in Evangelien? Während ich das so las, kam ich an die Stelle in Matthäus 12. Und da stockte mir der Atem. In Matthäus 12 ist vielleicht eine kleine Hausaufgabe. Da finden wir dreimal, dass der Herr Jesus behauptet, hier ist jemand, der ist größer. Hier ist jemand, der ist mehr. Hier ist jemand, der ist bedeutender. Jemand, der ist besser. Dreimal finden wir es da. In einem Kapitel. In Matthäus 12 sagt er, hier ist mehr als Jona. Was ist der noch? Hier ist mehr als Salomo. Das dritte? Mehr als der Tempel. Größeres als der Tempel. Jona, was war er von Beruf? Von Berufung Gottes? Ein Prophet. Salomo, was war er von Beruf? Ein König. Und dann sagt der Herr auch noch, und hier ist mehr, Größeres als der Tempel. Größeres als das ganze Tempelpersonal der Priester. Aber ist euch jemals aufgefallen, dass Jesus Christus sich niemals selber Priester nennt? Oder irre ich? Er nennt sich mehrfach Prophet. Als er seinen Dienst beginnt und in der Synagoge steht und die Schriftrolle gereicht wird, liest er den Propheten Jesaja. Und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Ich bin der Messias, der Gesalbte. Und dann heißt es in Lukas 4, vielleicht schlagen wir es eben auf. Lukas 4, Vers 21. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet jedenfalls dieses Sprichwort zu mir sagen, Arzt, heile dich selbst. Und dann in Vers 24, er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt angenehm ist. Und dann macht er noch zwei Beispiele von zwei Propheten, von Elia und Elisa. Die Leute erkennen, da ist einer, der gewaltig redet, der Vollmacht hat. Und dann in Lukas 13 lesen wir, dass der Herr Jesus von sich selber sagt, Lukas 13, Vers 33, es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb Jerusalems umkomme. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, aber ihr habt nicht gewollt. Er nennt sich Prophet und er wird oft so genannt, quer durch die Evangelien. Die Frau an diesem Brunnen dort in Sichar, wir sahen gestern das Bild, als sie ihn erkannt hat, rennt sie zurück in ihre Stadt und ruft die Leute und sagt, ist das nicht etwa der Messias? Dieser ist wahrhaftig der Prophet. Der Jesus nennt sich auch selber König. Zum Beispiel in Lukas 23 in seinem Verhör. Die Leute sagen, er hat behauptet, er sei der Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Er aber antwortete ihm und sprach, du sagst es. Er lässt sich auch König nennen. Er lässt sich Sohn Davids rufen. Aber sein Priestertum bleibt verborgen. Kennt ihr eine Stelle in den Evangelien, wo Jesus Priester genannt wird? Es ist ein Geheimnis. Aber genau das ist das Zentralste. Genau das ist das Kostbarste, das Gottkostbarste, das Verborgene. Gott, der in das Verborgene sieht, das ist ihm das Kostbarste, dass sein Sohn bereit war, unser hoher Priester zu werden. Es gibt eine Schlüsselstelle im Johannesevangelium, nämlich auf dem Zenit der Popularität unseres Herrn, in Johannes 6, nachdem er die Tausende satt gemacht hat. Und der Kurt kann das vielleicht nachempfinden, was es bedeutet, hier 200 Leute satt zu machen. Hier werden 10.000 Menschen satt in Johannes 6. Und die Leute sind außer sich, als sie von diesem Brot gegessen haben. Und dann heißt es in Johannes 6, Vers 14, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, dieses Brotwunder, da sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll, den Mose schon vorausgesagt hat, einen Propheten gleich mir. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, damit sie ihn zum König machten, da entwich er auf den Berg, er selbst allein. Merkt ihr was? Sie erkennen ihn als den Propheten und wollen ihn mit Gewalt sofort zum König machen. Aber da fehlt doch was. Was haben sie außer Acht gelassen? Er muss erst noch Priester werden. Und in diesem Moment, wo sie ihn zum König proklamiert hätten, zieht sich der Herr zurück, wohin? Allein auf einen Berg. Und ich glaube, hier wird schon Golgatha angedeutet. Auf dem einsamsten Berg der Weltgeschichte. Und was tat er da? In Johannes steht es nicht, aber im Matthäusevangelium, Matthäus 14, Vers 23, bei derselben Begebenheit heißt es, und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er auf den Berg allein, um zu beten. Er selbst allein. Wir sehen Jesu Priestertum nur dann ein wenig, nur angedeutet, wenn er betet. Denn das ist das Erkennungskriterium eines Priesters. Er betet. Ganz besonders sehen wir das natürlich in Johannes 17, wo er uns vor dem Vater vertritt, bevor er bereit ist, der Hohepriester zu werden, sich selbst hinzugeben als Schlachtopfer. Dort in Johannes 17, dort sehen wir ihn als hohen Priester vor dem Vater. Aber es steht nicht da, dass er der Priester ist. Es gibt in Matthäus 16 eine bewegende Stelle, wo der Herr nach der langen Zeit, die er bei seinen Jüngern war, mal so eine Meinungsumfrage macht. Was denken die Leute, wer ich bin? In Matthäus 16, Vers 13. Er fragte die Jünger und sprach, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei? Sie aber sagten, manche behaupten Johannes der Täufer, andere Elia, der wiederkommen soll. Andere sagten Jeremia oder einer der Propheten. Merkt ihr, was hat man in Jesus erkannt? Einen Propheten. Johannes, Elia, Jeremia, irgendeiner der Propheten. Das haben die Leute alle gemerkt. dass er ein Prophet war. In Vers 15, er aber spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Gesalbte, Gottes Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagten, dass er der Christus sei. Es ist noch nicht so weit. Und von der Zeit an zeigt der Herr den Jüngern was ganz Besonderes. Er zeigt ihnen, dass er noch Priester werden muss. In Vers 21, von der Zeit an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem hingehen müsse und von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten vieles leiden und getötet und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Hier nimmt er seine Jünger mit hinein in dieses Geheimnis. Und Petrus sagt, nur das nicht. Wir brauchen dich doch noch für unsere Welteroberungspläne. In Johannes 7, ganz ähnlich, dort steht Jesus im Tempel. In Johannes 7, Vers 33, da sagt er, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Und sie verstanden nicht, wovon er sprach. Nicht mal die Jünger verstanden das. Auch nicht in seiner Abschiedsrede. Im Obersaal, da sagt er es nochmal. Und sie hatten keine Ahnung. Und dann heißt es dort in Johannes 7, Vers 40, etliche nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, das ist der Christus. Andere sagten, nein, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa, der kommt doch aus Judäa, aus dem Haus Davids. Und so entbrannte ein Streit. Woher kommt der Christus? Ist er nun Prophet? Ist er König? Aber sein Priestertum blieb unerkannt. Obwohl er das damals im Tempel ausrief, in Vers 28. Und ich glaube, man kann es in folgendem Satz zusammenfassen. Sein Prophetentum wurde anerkannt. Sein Priestertum blieb unerkannt. Und sein Königtum, das wurde aberkannt. Das ist quer durch die Evangelien zu erkennen. Und das ist noch heute, auch in den Weltreligionen. Jesus, ja, das war ein Prophet. Selbst der Islam könnte das unterschreiben. Aber sie können niemals eingestehen, dass er es war, der am Kreuz das Sühnopfer wurde für uns. Nur im Hebräerbrief finden wir das. Und das ist das Thema für heute Morgen. Wir finden das in Hebräer Kapitel 5 bis Vers 10 fast ausschließlich. Jesus, unser Hohepriester, da wird es entfaltet und dort wird dieses Geheimnis gelüftet. Ich möchte noch ganz kurz etwas dazu sagen. Was bedeutet eigentlich ein Messias, ein Gesalbter? Schon von allen Zeiten war es so, dass in Gottes Volk die höchsten Würdenträger durch eine Salbung in Dienst genommen wurden. Der König, der Priester und der Prophet. Sie wurden mit einem Horn, das mit Salböl gefüllt war, zum Dienst gesalbt. Das Horn als ein Symbol der Macht. Tiere, die gehörnt sind, denen geht man besser aus dem Weg. Und dieses Horn war gefüllt mit Salböl, mit einem Symbol für Gottes Geist, für Gottes Kraftausrüstung. Der König, der Priester und der Prophet, sie sollten von Gott eingesetzt, von Gott autorisiert sein und ihre Würde empfangen. Und sie waren die ranghöchsten Gewalten der damaligen Gesellschaft. Es gab nichts Höheres. Und deshalb gab es auch damals schon eine Gewaltenteilung. Dem König wurde der Prophet beigeordnet, das war ja auch in manchen Fällen sehr gut so, und der Priester. Bei uns im Freizeitheim Schoppen kam vor einiger Zeit ein Anruf von einer Schwester, die spastisch gelähmt ist. Sie sitzt im Rollstuhl und sie rief an und sagt, Andreas, ich weiß nicht, wie ich von München zu euch kommen soll. Weißt du vielleicht jemanden, der da fährt und mich mitnehmen kann? Schwierig für Rosi, im Rollstuhl nach uns zu kommen. Dann fiel mir ein, da ist eine Lösung. Da gibt's auch noch den blinden Robert aus München. Der weiß auch nicht, wie er zu uns kommen soll. Aber in der Kombination ist das durchaus sinnvoll. Er schiebt den Rolli und die Rose ist ihm sein Auge. Er bringt sie zum Zug und die beiden müssen eigentlich gut ankommen in Schoppen. Er mit seiner Kraft und sie mit ihren Augen. So ähnlich war es auch von Gott gedacht. Etliche wurden zu Königen, andere zu Priestern, andere zu Propheten gemacht. Eine Gewaltenteilung. Aber Gottes Gedanke seit Anbeginn, den lesen wir in Epheser 1, Vers 10. Epheser 1, Vers 10. Was ist Gottes Ziel? Er möchte diese Gewaltenteilung bald auflösen. Dort in Epheser 1, Vers 10 heißt es, er möchte alles unter ein Haupt zusammenbringen. In Christus, in dem Gesalbten. Alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Und dann ist er das alles in Personalunion. Wir merken das quer durch das Alte Testament und auch in Evangelien, dass die Juden nicht so richtig wussten, wird es ein prophetischer Messias sein? Oder wird es ein priesterlicher Messias sein? Ein königlicher Messias? Und das sehen wir auch in Matthäus 22, Vers 42. Dort heißt es, in Matthäus 22, Vers 42, als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Welche Abstammung wird er sein? Was meint ihr? Könnt ihr dieses Rätsel lösen? Jesus vereint alles in seiner Person, was die damaligen Juden nicht übereinbrachten. Er vereint das, was im Alten Testament noch getrennt war, in sich, in seinem Wesen. Er ist König, Priester und Prophet in Personalunion. Und es ist so einzigartig zu sehen, dass er sowohl der Prophet ist, der Bote, als auch die Botschaft. Er ist das Wort und der Bote. Er ist der Tempel und er ist der Priester und er ist das Opfer. Er ist das Reich mitten unter uns und er ist der König. Er ist Objekt und Subjekt der Gedanken Gottes. Er ist die Tat und der Täter. Er ist der Heiland und das Heil. Es ist alles in ihm. Er ist der Würdenträger aller Würden. Er ist einzigartig, unvergleichlich. Wir in unserer Zeit, wir empfinden es als abstoßend, so eine Ämterhäufung in einer Person, wenn einer so alles an sich reißt. Aber bei dem Herrn Jesus ist es so, weil wir das brauchen. Ein solcher Hohepriester geziemte uns, sagt Hebräer 7, Vers 26. So einen brauchten wir. Warum? Was bedeutet das? Nun, wir brauchten Rettung von der Unwissenheit unserer Sünde. Dafür brauchten wir den Propheten, der uns die Gedanken Gottes offenbarte, wie Gott wirklich über uns denkt. Wir brauchten ihn wegen der Unwissenheit der Sünde. Aber wir brauchten ihn auch wegen der Schuld unserer Sünde. Was nützt uns ein Prophet, wenn wir die Sünde nicht aus der Welt schaffen können? Und deshalb wurde er unser Priester, wegen der Schuld unserer Sünde. Und wir brauchen ihn auch als König, wegen der Herrschaft der Sünde, dass sie aufhört, dass wir einer neuen Macht unterstehen, unserem König. Und genau das ist der Auftakt im Hebräerbrief, in Hebräer 1. Denn dort lesen wir in den ersten drei Versen genau diese drei Gedankenzüge. Gott hat zu uns geredet im Sohn. Nach den vielen Propheten des Alten Testaments sandte er ihn. Gott hat geredet in ihm, in dem Herrn Jesus als Prophet. Aber mehr noch, er hat auch die Reinigung unserer Sünden bewirkt, der Priester. Und er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes als Majestät, der König. So beginnt der Hebräerbrief, dieser Dreiklang, gleich in den ersten drei Versen. Ich möchte jetzt einen kurzen Exkurs machen, der mich sehr bewegt hat. Und dazu habe ich hier eine Staffelei mitgebracht. Ich möchte hier was demonstrieren. Was wissen wir von den Kleidern Jesu? Wer kann dazu was sagen? Sehr gut. Sein Untergewand war in einem durchgewebt. Was wissen wir noch? Da hat jemand den Telefonjoker eingelöst, hä? Wie? Genau. Es waren Quasten an seinem Gewand, wie es damals ein strenger Jude tat, als Erinnerung an das Gesetz Gottes. Ja, in der Offenbarung lesen wir etwas über seine Kleidung, über seine Robe. Nun, wir lesen wenig darüber. Wir wissen, dass er wahrscheinlich eher Raufaser trug als ein weiches Gewand, denn als einmal Menschen zu ihm kommen, sagt er, was seid ihr gekommen, hinausgegangen zu sehen, in Bezug auf Johannes den Täufer wahrscheinlich, einen Menschen mit weichen Kleidern, siehe, die in weichen Kleidern sind, die sind in den Häusern der Könige. Der Jesus hatte wahrscheinlich ein schlichtes, äußeres Gewand, rau, aber sein Untergewand war ganz edel, in einem durchgewebt. Aber ich möchte unsere Blicke lenken auf den letzten Tag unseres Herrn als Mensch auf dieser Erde unter seinen Jüngern. Da wird der Fokus gerichtet, auch auf seine Kleider. Und das hier ist mein Kleiderständer. Ich möchte jetzt hier gleich was demonstrieren, damit uns das haften bleibt. Wir lesen an diesem letzten Tag, dass der Jesus zweimal angespuckt wurde und zweimal Ohrfeigen bekam. Zweimal. Bei welchen Gelegenheiten war das? Genau. Bei den zwei Prozessen, bei dem religiösen Prozess, da gaben ihm die Diener der hohen Priester Backenstreiche und sie spuckten ihn an. Und bei dem anderen Prozess vor Pilatus, vor der irdischen Gerichtsbarkeit, vor der römischen Justiz. Beide Male kommen Diener, Niedriggestellte, schlagen ihn und spucken ihn an. Und an dieser Stelle wird häufig davon geredet, was Jesus trug. Und ich bin überzeugt, bei dem ersten Prozess, da wurde er als der Prophet verspottet und bei dem zweiten Prozess als der König. Und Jesus schweigt. Und sie kamen gar nicht auf die Idee, dass da der Priester vor ihnen steht. Er kam undercover, inkognito, sie merkten es nicht. Und es ist so bemerkenswert, dass er in dem Moment, wo er bereitsteht, als der Priester in das Heiligtum zu gehen, um das vollgültige Sühnopfer zu bringen, dass da keiner auf die Idee kam. Es war vor ihren Augen verborgen. Wir dürfen es sehen, weil wir den Hebräerbrief haben. Und die Menschen bei diesem letzten Prozess, es sind mehrere hohe Priester zugegen, das ist ja schon mal ein Unikum, das durfte nach dem Alten Testament gar nicht sein. Dieser Hohepriester merkt gar nicht, was er da tut, als er vor Entsetzen seine Kleider zerreißt. Ich möchte es nicht vormachen, meine Frau ist hier. Der Hohepriester zerreißt sein Kleid und sagt, er hat Gott gelästert. Und Kaiphas merkt nicht, dass er das alte Priestertum zerfetzte in diesem Moment, das Aaronitische. In 3. Mose 21, Vers 10 lesen wir, der Hohepriester, auf dessen Kopf das Salböl ist, der Gesalbte, der Messias, der Hohepriester, auf dessen Haupt das Salböl gegossen worden ist, um die heiligen Kleider anzulegen, der soll seine Kleider nie zerreißen. Und Kaiphas, er tut genau das, als er vor dem wahren Hohenpriester steht. Er zerreißt seine Kleider und löscht damit sein Priestertum aus. Es ist genau der Moment, indem er vor dem wahren Priester steht. In Matthäus 26, Vers 62 lesen wir, und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts? Was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Und der hohe Priester hob an und sprach zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert, was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr Lästerung selbst gehört. Was denkt ihr? Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Und dann kommt es zu dieser Prozedur. Die Diener, sie verhüllen Jesus das Haupt und sie gaben ihm Backenstreiche und sie sagten, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Sie wollen herausfinden, na, bist du denn wirklich ein Prophet? Kannst du es auf den Kopf zusagen, wer das war? Sie verhüllten sein Haupt. In Markus 14, Vers 63, etliche fingen an, ihn anzuspeien, sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen, Weissage, na, bist du ein Prophet? Kannst du es? Er ist der Prophet. Aber man lehnt ihn ab. Es ist wie damals bei dem Propheten Micha am Königshof von Ahab und Josaphat. Als Micha den Königen Unheil prophezeit, da kommt Zedekia und gibt ihm einen Schlag ins Gesicht und sagt, ist von uns etwa der Geist Gottes gewichen? Genau die gleiche Situation. Der Herr Jesus wird als der Prophet abgelehnt. 1. Könige 22, Vers 24 finden wir das. Da trat Zedekia, der Sohn Kenaans, herbei, schlug Micha auf die Backe und sprach, ist denn der Geist Gottes von uns gewichen? Aber dann bei dem zweiten Prozess, da ereignet sich was ganz Ähnliches. Wieder die gleichen Misshandlungen. Wieder wird er angespuckt und wieder bekommt er Backenstreiche. In Matthäus 27, Vers 27 lesen wir, da nahmen die Kriegsknechte des Landpflegers Jesus mit in das Prätorium, versammelten über ihn die ganze Schar und sie zogen ihn aus. Sie nahmen ihm sein Gewand. Und sie legten ihm einen Purpurmantel um. Warum taten sie das? Sie legten ihm einen Purpurmantel um. Er war größer. Sie bringen ihm alle Insignien eines Königs. Sie bringen ihm eine Krone, ein Zepter, einen Umhang. Und sie treiben ihren Spott mit ihm als König. Sie verlästern und verhöhnen ihn als den König. Aber ich bin überzeugt, darunter trug er sein Priestergewand. Darunter trug er sein nahtloses, feines Leinenkleid. Und sie merken es nicht, dass der Priester vor ihnen steht. Und dann, als sie ihn gekreuzigt hatten, dann kommen sie auf die Idee, seine Kleider unter sich zu teilen. Und sein äußeres Gewand, was alle sahen und kannten, das wurde zerteilt in vier Teile. Aber als sie dann an sein priesterliches Gewand kommen, da halten sie inne. Lass uns darüber besser losen. Das ist zu schade für einen Putzlappen. Das sollten wir besser heil lassen. Sie merken nicht, als dieses Kleid heil bleibt, dass sie die Schrift erfüllen, dass sein Priestertum unzerstörbar ist, dass sein Priestertum ewig ist, für immer ist, endgültig, ein für allemal. Der hohe Priester Kaiphas hatte sein Kleid gerade zerfetzt, aber seines bleibt ohne Naht und ohne Riss, es bleibt heil. Und der Jesus erfüllt auch in diesen Momenten buchstäblich, was er selber gefordert hat in der Bergpredigt, wo er sagt, Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer irgend dich auf deinen rechten Backen schlägt, dem biete auch die andere dar. Und sowohl vor dem religiösen Gericht als auch vor dem römischen Gericht hielt er seine Wange stumm hin. Und der mit dir vor Gericht gehen wird und den Leibrock von dir fordert, dem lass auch den Mantel. Und er tat es. Aber etwas fehlt doch. Er wurde verspottet als der Prophet und er wurde verspottet als der König. Aber sehen wir auch, dass er der Priester ist? Finden wir noch einen Hinweis auf seine Priesterschaft? Ja. In seiner letzten Nacht mit seinen Jüngern. Dort sagt er in Johannes 13, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr nennt mich Prophet und König. Lehrer und Herr. Und ich bin es. Aber ich bin noch mehr. Ihr Jünger, ihr habt es noch nicht verstanden. Ihr könnt es jetzt noch nicht fassen. Und dann nahm er eine Leinenschürze. Und er umgürtet sich damit. Und dann er. Wir haben in Hebräer 1 gelesen, wer er ist. Er bückt sich und wäscht den Jüngern die Füße. Er hat diese Schürze vorher angewärmt. Er trug sie um seinen Leib. Und er wäscht ihnen zart die Füße. Petrus kann das nicht fassen. Mein König, das geht doch nicht. Meine Majestät. Doch. Petrus, du kannst es jetzt noch nicht fassen. Ich muss Priester werden. Der Jesus, in dem Moment, wo er den Jüngern die Füße wäscht, da steht explizit in Johannes 13, er zog sein Obergewand aus. Und wie haben wir uns Jesus dann vorzustellen? Dann trug er sozusagen seine Unterwäsche. Es war für einen Juden anstößig, so herumzurennen. Es galt als nackt. Er trug nur sein leinenes Untergewand. Er sah aus wie König David, als er damals das leinene Ephod trug, als er die Herrlichkeit Gottes zurückbrachte nach Jerusalem. Michael fand das verächtlich, albern. Aber so hat auch unser Hohepriester die Herrlichkeit Gottes zurückgebracht. An diesem Abend kam er seinen Brüdern, seinen Jüngern, segnend entgegen mit Brot und Wein, wie Melchisedek, der ewige Priester. Noch fassen sie das alles nicht. Und Eberhard Platter hat mich auf etwas aufmerksam gemacht. Normalerweise hatte der hohe Priester dieses feierliche Ornat, bunte Kleider, die Edelsteinplatte auf seiner Brust. Herrliche Kleider, so tat normalerweise der Priester seinen Dienst. Aber an einem Tag im Jahr, am Yom Kippur, 3. Mose 16, da ging der Priester so ins Heiligtum, bis ins Allerheiligste. In weißen Kleidern, in seinen Leinenkleidern gekleidet. Und genau so sehen wir unseren Priester hineingehen in das Heiligtum. Ich finde die Stelle so bewegend in Lukas 1, wo Zacharias den Priesterdienst vor Gott tun darf und er geht in den Tempel und draußen vor dem Tempel steht die wartende Menge. Und sie kennen das Ritual, sie denken, na, der ist in 12 Minuten wieder da. Sie gucken auf die Uhr, der kommt nicht. Und sie werden unruhig. Wo bleibt unser Priester? Es wird doch nichts passiert sein, vielleicht hat er sich versündigt, vielleicht hat er eine Leiche berührt, vielleicht hat Gott ihn geschlagen. Vielleicht ist heiliges Feuer auf ihn gekommen und sie werden unruhig. Und da geht die Flügeltür auf und Zacharias kommt heraus. Das Volk wartete draußen, um auf den priesterlichen Segen zu warten. Ich glaube, das ist ein wunderbares Bild für unsere Situation hier jetzt. Wir sind die Menge der Gläubigen, die wartet vor dem Tempel. In Lukas 1 waren es nur wenige Getreue. Wir lesen ja nur von Simeon und Anna, die im Tempel ausharrten, weil sie auf den Trost Israels warteten. Und auch heute sehen wir, dass viele der Christen gar nicht mit der Ankunft Jesu rechnen, dass unser hoher Priester kommt zu unserem Segen, zu unserem Heil. Aber wohl, wenn wir Knechte sind, die ihren Herrn erwarten, die dabei sind, die mit Erwartung dastehen, wenn er kommt. Jetzt kommt ein zweiter kurzer Punkt und noch ein dritter, noch kürzerer. Ich möchte etwas dazu sagen. Was bedeutet es für uns, dass Jesus der Priester ist? Was hat das für uns für einen Wert? Ist euch jemals aufgefallen, in Jesaja 53, in dem Kapitel, das wir vielleicht alle auswendig können und schon gar nicht mehr genau hinhören, in Jesaja 53, da öffnet dieser beschriebene Knecht Gottes nur einmal seinen Mund, um etwas zu sagen. Wir lesen, wie er misshandelt wird, wie er verachtet wird, wie er geschlagen wird. Wir lesen, wie er Schmerzen trägt, wie er verhöhnt wird. Aber er war in Vers 7 wie ein Lamm, das seinen Mund nicht auftut, wenn es zur Schlachtung geführt wird. Wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und so sehen wir auch den Herrn Jesus am Kreuz. Als das Lamm, das stumm ist, außer, und das lesen wir hier in Vers 12, er hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Das ist das Einzige, was wir lesen, wo er aktiv redet. Er schweigt, wenn es um ihn geht. Aber er redet, wenn es um andere geht. Das ist unser hoher Priester. Er rechtfertigt sich nicht. Er verteidigt sich nicht, sondern er bittet für uns. Er hat für die Verbrecher Fürbitte getan. Und das sehen wir am Kreuz so deutlich, wie er an Maria denkt, an Johannes, wie er an den Mitgekreuzigten denkt, wie er diese Frauen sieht, die um ihn klagen, wie er selbst den Römern vergibt. Er tut Fürbitte. Das ist unser Priester. Er lebte priesterlich und er starb priesterlich. Als wir hier nach Zabelstein kamen, da unten aus den Niederungen des Nebels, ich weiß nicht, wie der Ort da unten heißt, ganz tief im Tal, dann fährt man diese Serpentinen hoch hier bis nach Zabelstein. Und habt ihr das auch gesehen? In einer Kurve, in so einer Haarnadelkurve, da lag eine Notrufsäule umgefahren. In der Kurve, habt ihr gesehen? Ja. Müsst mehr aufpassen beim Autofahren. Ich dachte, das ist ein gutes Bild. Eine Notrufsäule, die umgefahren wurde, das ist ja kurios. Da ist mal was passiert und dann klappt das Ding nicht. Aber das ist unser Jesus. Wir haben ihn überfahren. Wir haben ihn zugrunde gerichtet durch unsere Schuld. Aber das Telefon klappt immer noch. Er ist immer noch bereit, für uns Fürsprache zu tun. Das ist der Sinn. Wie schnell sind wir Menschen beleidigt? Aber er ist unser Fürsprecher, unsere Notrufsäule. In Johannes 5 sagt der Jesus, Johannes 5, Vers 45, und ich glaube, viele haben dieses Bild von Jesus gar nicht. Johannes 5, Vers 45, denkt doch nicht, dass ich euch beim Vater verklagen würde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose. Und da ist noch einer, der Verkläger der Brüder. Aber Jesus doch nicht. In Römer 5, Vers 10, da heißt es, denn wenn wir, als wir noch Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, wenn er damals für uns bereit war, das zu tun, wie viel mehr werden wir jetzt, wo wir Versöhnte sind, durch sein Leben gerettet werden? Versteht ihr diesen Gedanken? Wenn er schon bereit war, für Sünder zu sterben, wie viel mehr wird er jetzt sein Leben einsetzen zu unseren Gunsten? Versöhnte. Und sein Leben soll uns retten. Seine Fürsprache ist jetzt unser Heil, ist mein ganzer Trost. Und deshalb heißt es auch hier in Hebräer 7, Vers 25, daher kann er auch völlig erretten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Er verwendet sich für mich. Er spricht für mich. Er will sich für mich einsetzen. Ich habe Beziehungen zu Gott. Er verwendet sich für mich. Und in Römer 8 klingt es so triumphal. Römer 8 am Ende. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es doch, der gestorben, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und der sich auch für uns verwendet. Das ist der Sinn, warum wir diesen hohen Priester brauchen. Er ist unser Fürsprecher beim Vater. Und mir ist vor kurzem etwas aufgefallen, das hat mich tief bewegt. Im 1. Johannesbrief, da finden wir genau diesen Gedanken. In 1. Johannes 1, dort heißt es dreimal, wenn wir aber sagen, in der Fußnote steht in meiner Bibel, Gesetz der Fall. Gesetz der Fall in Vers 6, 1. Johannes 1, Vers 6. Gesetz der Fall, wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, aber wandeln in der Finsternis. Dann lügen wir, tun nicht die Wahrheit. Dann heißt es in Vers 8, Gesetz der Fall, wir sagen, wir haben gar keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst. Und dann noch einen Vers später, in Vers 10, wenn wir sagen, Gesetz der Fall, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ja nicht Gott zum Lügner. Dreimal wird hier gesagt, Gesetz der Fall, da ist Sünde. Aber habt ihr gemerkt, dreimal steht dazwischen Jesus. 1. Johannes 1, Vers 6, wenn wir sagen, aber Vers 7, das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, aber dann kommt Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und ich begreife diese Gerechtigkeit Gottes nicht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist unser hoher Priester. Und dann, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, da ist es dann im ersten Vers von Kapitel 2, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand, einen Helfer, einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. Versteht ihr das? Sünde ist da, aber da ist auch unser hoher Priester. Und Sünde wird wiederkommen. Aber er ist unser hoher Priester. Und wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, da ist einer, unser Beistand bei dem Vater. Er wird uns durchbringen durch unser Leben. Er wird für uns Fürbitte tun. Er konnte am Kreuz rufen, es ist vollbracht. Ich habe die Sünde gesühnt. Und er wird dafür sorgen, dass wir auch an das Ziel kommen. Und das hat mich elektrisiert in Jesaja 53. Da steht genau dieser Gedanke. Nachdem wir ausführlich lesen, was er erduldet, wie Gott ihn schlägt, da heißt es in Jesaja 53, und es steht alles im Präsens, in der Vergangenheitform, alles ist geschehen, Jesaja 53, und dann lesen wir, dass er bei Gottlosen sein Grab bekommt, dass er bei einem Reichen ist in seinem Tod, und dass er Nachkommen sehen wird. Und dann kommt der schönste Vers. In Vers 11 am Ende. Er wird den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Präsenz oder Zukunft. Er ist noch immer unser Fürsprecher. Er hat damals alle Sünden gesühnt, auf sich genommen. Aber noch immer wird er dafür sorgen, dass unsere Sünden nicht das Hindernis sein müssen, zu Gott zu kommen. Das ist unser hoher Priester. Zum Schluss, wir sollen Priester sein. Lebst du priesterlich? Auf der Herfahrt hier nach Zavelstein habe ich meine Frau angefahren, also verbal. Ich war patzig und ärgerlich. Wir haben uns verspätet und ich habe sie spüren lassen. Und meine Tochter sagt von der Rückbank: Papa, streitet euch doch nicht. Puh. Und ich soll einen Vortrag halten über priesterlich Leben. Was hören unsere Kinder bei uns? Priesterliche Worte? Hiob ist ein Beispiel, wie er für seine Kinder betet. Als sie große Party geben, da betet er, falls sie sich vielleicht versündigen. Er tritt für sie priesterlich ein. Hiob 1, Vers 5. Lebst du priesterlich? Im Buch Maleachi wird so dieser Gedanke Gottes dargestellt. Wie soll eigentlich ein Priester sein? Da heißt es in Maleachi 2, ja, mein Bund mit Levi, das war das Leben. So war das gedacht. Ein Priester, der so ist, das ist Leben und Friede. Und da heißt es in Maleachi 2, Vers 6, das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund. Bist du ein Priester? Ist Wort Gottes in deinem Mund, auch für deine Angehörigen? Und Unrecht fand ich nicht auf seinen Lippen. Er wandelte mit mir in Frieden und Geradheit. Und er brachte viele von ihren Ungerechtigkeiten zurück. Das ist ein Priester, der es schafft, andere von ihren Ungerechtigkeiten zurückzubringen. Das ist ein Priester. Das sollen wir sein. In Psalm 84 heißt es, Vers 11, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Da durften die Priester stehen, in den Vorhöfen. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als zu wohnen in den Zelten der Gottlosen. Warum an der Schwelle stehen? Ein Bruder hat mal gesagt, das ist ein schöner Platz, da siehst du einen zerknirschten Sünder kommen. Darf ich überhaupt so vor Gott hintreten? Und dann geht er über die Schwelle. Er kommt wenig später wieder. Er ist erleichtert. Er ist eine Sünde losgeworden. Schöner Platz an der Schwelle, das zu sehen, wie Menschen ihre Last loswerden bei Jesus. Bist du so ein Priester, der andere auf diesem Weg begleitet? Bist du so ein Priester für deine Mitwelt? Ein Stück dieses Priestertums lesen wir in 1. Timotheus 2. Gleich am Anfang. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass ihr eure Gebetsstunde nicht verpasst. Das ist ein ganz großer Missstand. Die Gebetsstunden, wie ist das bei euch zu Hause? Bist du immer dabei? Das ist priesterlich Leben. Ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass ihr keine Maleachi-Konferenz schwänzt. Ich ermahne euch vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige, alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Denn das ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Merkt ihr diese Gedankenbrücke? Ihr sollt Fürbitte tun. Seid in den Gebetsstunden. Seid Beter. Denn da ist einer Mittler. Da ist ein hoher Priester. Der macht euch das doch vor. Und ihr? Wenn das ein kleiner Effekt der Maleachi-Konferenz wäre, dass wir treuere Beter würden, dass wir in den Gebetsstunden nicht zu vermissen sind, das wäre schon unendlich viel. Ich komme zum Schluss. Stephen Harding, ein Freund von mir, hat gesagt, ich finde das ein sehr schönes Zitat, sei ein König, Denn ein König bestimmt seine Umgebung und wird nicht so sehr von ihr bestimmt. Sei ein Priester, lebe in der Gegenwart Gottes und bring andere dorthin. Sei ein Prophet, habe eine Botschaft für diese Welt. Sei ein König, bestimme mehr deine Umgebung, als dass du von ihr bestimmt wirst. Sei ein Priester, der in der Gottes Gegenwart lebt und andere dorthin bringt. Sei ein Prophet, der eine Botschaft hat für seine Welt. Ihr Familienväter, ihr seid das. Ihr seid Könige, Priester und Propheten für eure Familie, nach Gottes Gedanken. Oder ihr Großeltern, vielleicht auch für eure Enkel. Erklärt ihnen Gottes Willen, macht ihnen die Bibel lieb. Das ist prophetisch Leben. Macht sie zu Anbetern Gottes und betet für sie. Das ist priesterlich Leben. Kennen deine Kinder dich nur schimpfend und mit der Frau zankend? Oder haben sie dich schon mal erwischt, wie du auf den Knien bist? Und sei auch ein König. Gib klare Richtlinien und Regeln. Stelle eine Autorität dar in deiner Familie. Lebe auch königlich. Vielleicht habt ihr jetzt bemerkt, ich habe gar nicht Hebräer 5 und 10 ausgelegt. Aber vielleicht können wir mit diesem Vorwissen diese Kapitel einfach nochmal ruhig lesen und viel mehr verstehen, was es bedeutet, dass wir da einen Beistand haben bei dem Vater, der noch ganz verborgen hinter dem Vorhang seinen Dienst tut, für die Welt unsichtbar, unerkannt. Ich möchte gerne noch zum Schluss beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, du bist der höchste aller Würdenträger und du kamst doch so verächtlich. Du hast dich in dieses Taufwasser hineingestellt im Jordan, mitten unter die Sünder. Und die Bibel sagt, dass das deine Salbung war. Wie verächtlich. Herr Jesus, du gingst in das Haus eines Aussätzigen hinein. Und dort kam eine Sünderin, um dich zu salben. Was für ein Gesalbter, Herr Jesus, im Haus des Aussätzigen von einer Sünderin gesalbt zu werden. Aber du wurdest zu unserem Priester gesalbt, der hinging, für uns zu sterben. Und Herr Jesus, du wurdest als Toter noch einmal gesalbt, um bald als unser König zu kommen. Damals salbten dich Josef und Arimathea, Nikodemus, weil sie das Reich Gottes erwarteten. Und wir möchten auch diesen König erwarten, unseren Bräutigam, unseren Heiland. Und wir beten, dass wir eine wartende Menge sind, darauf wartet, dass sich der Vorhang bald öffnet und der Priester kommt. Amen.